Ich schneide das jetzt auch nicht raus. Ich lasse es einfach laufen.
Ich lasse es einfach laufen.
Also gegreenlighted?
Gegreen, ja, ja, aber gegreen.
Litten?
Greenlit. Greenlit. Gegreenlicked.
Er sitzt auf dem Boden und telefoniert mit seiner Frau und dann kommt auf einmal sein Roadie und man sieht einfach nur den Schwanz, der neben seinem Gesicht so steht. So, ey, weißt du, wo die Decken sind? Nein, weiß ich nicht.
Nee, weißt du, was der fragt?
Das fragt er.
Willst du noch eine Tasse Kaffee haben? Here we go, right into the aktuelles Filmstudio. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist euer Ronny und mit mir, wie immer, der wunderbare Fifi. Fifi, wie geht's dir?
Hallo, na? Ja, mir geht's gut.
Du siehst so bärtig aus.
Ja, ich bin auch gerade ziemlich bärtig, muss aber jetzt, beziehungsweise werde mich morgen rasieren, damit ich die neuen Masken, die man tragen soll, besser tragen kann. Wurde ja gesagt, man soll sich rasieren. Ja, und jetzt werde ich mir wieder ein Schnörres rasieren.
Hm. Schon wieder ein Schnörres. Aber lass uns da jetzt nicht wieder drauf eingehen, oder? Lass uns da nicht schon wieder drauf eingehen. Genau.
Nein.
Ach Leute, wir können ja offen sagen, wir haben das gerade schon mal ähnlich besprochen. Wir mussten aber nochmal neu starten wegen technischen Problemen. Heute ist generell technisch wirklich sehr anspruchsvoll. Aber wir haben es hingekriegt, ne? Nach einer halben Stunde.
Ja, ey, und
sind
die
wir
Gags,
live.
Ja, und die Gags können wir anscheinend easy zweimal erzählen.
Das ist ja so professionell, so sind wir.
So professionell.
Ja, ja.
Aber so professionell geht es auch weiter, weil wir heute auch einen lustigen Film besprechen, der auch sehr professionell ist.
Ich will es nicht vorwegnehmen. Ich habe letztes Mal bei Tenet schon gesagt, wir haben es hier mit einem Meisterwerk zu tun. Wir haben es heute wieder mit einem Meisterwerk zu tun, meiner Meinung nach. Aber ja, das können wir in Ruhe besprechen. Hast du irgendwas erlebt oder hast du irgendwas gesehen, was du uns mitteilen möchtest?
Ja, eine Sache hatte ich noch letztes Mal auch vergessen, beziehungsweise habe ich jetzt auch in der Zwischenzeit gesehen. Und zwar Russell Crowe, ja, unser allerbeliebter Russell Crowe, der hat ja nicht nur in Gladiator mitgespielt, den ich letzten Sommer gesehen habe, der einfach ein sehr guter Film ist, und aber auch in Master and Commander, der lief vor ein paar Tagen auf Arte, und ich habe den nochmal geguckt und ich muss sagen, auch ein super Film, finde ich. Und die Sache ist, dass halt Russell Crowe innerhalb von 3-4 Jahren hat er halt 2 Filme gedreht, wo man eigentlich sagen könnte, so, dass dieses Genre in Hollywood beerdigt war. Ja, wurde. Einmal Gladiator, ja. Und einmal halt diesen Seeschlachtfilm, ja.
Weißt du, wann ich Master und Commander gesehen
Master
habe?
Commander.
Ja. Den habe ich letztes Jahr gesehen. Ich habe ja meinen Bootsführerschein gemacht und ich musste mich irgendwie selbst motivieren, wirklich. Dann habe ich Master and Commander geguckt. Ich fand den super. Der ist richtig gut.
Ja, ist natürlich auch genau das Richtige, um so einen kleinen Bootsführerschein zu machen. Ja, es ist ungefähr dasselbe Level auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall die beiden Filme habe ich relativ kurzzeitig hintereinander gesehen und finde es einfach toll, dass der Russell solche Filme dreht, die halt nicht immer nur so modern sind.
Ja, er hat ja Noah gedreht, glaube ich, ne? Ja, der letzte Film
gucken,
Noah.
Hast du den gesehen?
Nee, der wurde total zerrissen und mein Lieblings-Russell Crowe-Film, und den werden wir hier auch noch besprechen.
Jetzt kommt's.
Ist, oh Gott, ich hatte heute einen stressigen Tag, mir fallen wieder die Filme nicht
Also,
ein.
L.A. Confidential?
Nein, natürlich nicht. Besser.
Wieso, der ist super.
Der mit Marion Cotillard. Wie heißt der denn nochmal?
Hä?
Habe ich schon sehr oft bei dir erwähnt. A Good Year.
Ja, okay.
A Good Year.
Habe ich noch nicht
Liebe
gesehen.
Diesen Film über alles. Mhm. Und den kann man nur wärmstens empfehlen und den werden wir hier auch besprechen.
Okay.
Das ist ein Meisterwerk.
Ja. Möchtest du noch was sagen?
Wenn man sich die ganze Zeit anschaut,
ja?
Nee. Billy Wilder.
Ist er bei dir, oder was?
Nee, ich habe hier so ein Buch liegen eine Nahaufnahme von Helmut Karasek, Billy Wilder. Billy Wilder, auch ein cooler Typ. Hab das Buch hier liegen, das ist zufällig.
Ja, das Typ weiß ich nicht, aber hat auf jeden Fall gute Filme gedreht.
Ja, nicht schlecht.
Ja. Ja, hast du denn irgendwas gesehen, was du mitteilen möchtest?
Ich habe A Most Violent Year gekauft und geschaut. Und da haben wir ja kurz, oder ich habe dir eine Sprachnotiz geschickt. Ich finde den Film unglaublich gut. Und wir müssen auch mal über Filme reden, die richtig schlecht sind. Ne? Wir reden immer nur so, boah, toller Film. Ja, aber Most Violent Year fand ich super. Auch vom Style. Ja, total, total. Auch hier der Oscar Isaac, wird der so ausgesprochen?
Würde ich auch so machen, ja.
Echt ein guter Typ. Also ein guter Schauspieler. Ich wollte mir jetzt auch noch mal den von den Coen Brothers angucken, den hier, der Musikfilm. Oh Gott, heute ist ganz, ganz schlimm.
Ist das hier nicht wieder so ein Folk-Typ?
Ja. Der Folk-Film. Genau. Ja, und dann, damit sind wir schon beim Thema. Ist egal, wie er heißt. Wir haben es heute auch mit einem Musikfilm zu tun, der seinesgleichen sucht.
Sehr gute Überleitung.
Ich finde diesen Film, ja, also Walk Hard, jetzt nochmal nach dem Schauen, habe ich gestern zu Ende geguckt, wirklich nochmal genialer, als ich ihn in Erinnerung hatte, mit so ein bisschen Abstand betrachtet. Also unglaublich, unglaublich witzig für seine Art Film, für diese Art Film.
Welche Art Film ist es denn, John? Kannst du uns das mal kurz erklären?
Es ist ein, es ist echt schwierig zu erklären. Es soll eigentlich eine Art Biopic sein. Oder ich fange mal anders an. Wir hatten damals eine Zeit, wo viele Biopics, Musik-Biopics rauskamen. Es kam Ray raus, es kam Walk the Line raus. Fing davor an mit The Doors, glaube ich, irgendwann. Ne? Es war aber noch viel weiter früher.
Von Oliver Stone, ne?
Genau. Mhm. Und es war eine Zeit, wo Filme rauskamen wie White Chicks, Scary Movie, so auch diese Deuce Bigelow, wie heißt er noch? Deuce Bigelow Filme, die waren ja auch zu der Zeit draußen. Aber Gott, auch American Pie und die Zeit von Judd Apatow 2004 mit Anchorman und so weiter. In der Zeit bewegen wir uns erstmal gerade, ja? Um den Film ein bisschen zu beschreiben. Und um jetzt direkt in die Trivia-Sparte reinzugehen, der Regisseur von dem Film, wie heißt er nochmal? Jake? Irgendwie Jake.
Hast du es aufgeschrieben? Auch wie Karasek, sowas ähnliches.
Genau, der hat mit Judd Apatow ein Gespräch gehabt und der Jake hat dem Judd Apatow gefragt, ey, wäre das nicht eine gute Idee, irgendwie eine Verarsche zu drehen von diesen ganzen Filmen, die gerade rauskommen, wie Walk the Line und so weiter. Und Judd Apatow ist auch direkt drauf eingestiegen. Ja, und der Film ist eine Persiflage, hauptsächlich von Walk the Line, verarbeitet aber mehrere Musikfilme in diesem Film. Und es wurde ein eigener Charakter. Allgemeine
Musikbiografien, ne?
Allgemeine Musikbiografie. Und kreiert einen eigenen Charakter in dem Film namens Dewey Cox. Mhm. Genau. Und wir erleben, wie Dewey Cox von der Grundschule bis zu seinem letzten Konzert diese Musikkarriere durchlebt. Und wie man sich vorstellen kann, sind hier in diesem Film sehr viele Gags untergebracht. Genau.
Ja. Genau, man muss natürlich auch sagen, also Judd Apatow hat wie gesagt Anchorman und sowas auch geschrieben, aber natürlich auch Jungfrau 40 männlich sucht, beim ersten Mal, immer Ärger mit 40 und die ganzen Geschichten, ne? Und das heißt, er hat ja so immer diesen eigenen, teilweise dummen Humor, aber auch teilweise halt wirklich genialen Humor, der auch ein bisschen mehr Meta ist als nur Quatsch. Und auch mit John C. Reilly auch so ein Schauspieler, der halt einerseits halt so wie bei Stiefbrüder oder so halt auch nur Quatsch macht, aber auf der anderen Seite halt auch wirklich gut spielen kann, was er dann auch später hier in Filmen wie Chicago hat er ja auch mitgespielt, ne? Der kam ja sogar vor, Chicago, war er sogar einen Oscar nominiert. Oder hier Gangs of New York war er auch.
Ja.
Und allgemein die Leute, die halt daran teilhatten, also an diesem Film, das zeichnet sich ja dadurch auch aus, wer alles halt als Gaststar da mitmacht, ne? Alter, es ist ja auch
unglaublich, unglaublich,
mega krass, heftig, wie viele Leute da mitspielen. Einfach nur in Gastrollen. Was ich doch eben sagen wollte, ist, weil du auch meintest, von wegen Musik, Biopics und so weiter und so fort. Und du hast jetzt ja auch schon aus einem Interview zitiert, was ich noch nicht gelesen habe über den Film. Und zwar hatte ich das Interview, wie gesagt, nicht gelesen, aber den Anfang gelesen. Und das Witzige ist, in dem Interview wird ja gesagt, von wegen so, ey, damals war der Film nicht so erfolgreich, aber umso, wenn heute wieder diese Welle kam an Biopics wie halt Bohemian Rhapsody und Rocketman und so, man muss einfach an Walk Hard denken, weil Walk Hard halt quasi dieses ganze Biopic-Genre von dem Musikfilm so gedreht hat, dass alles einfach an diesen Film erinnert, weil halt alles in Walk Hard wurde gezeigt, was in allen anderen Musik-Biopics passiert. Und ich musste haargenau denken, als ich den Film angeguckt habe. Ich habe den heute gesehen, also ist noch nicht lange her. Ich habe den Film angemacht und die erste Szene direkt so Applaus, die Schrift wird eingeblendet. Dann steht er so und dann so, Mr. Cox, hallo, wo ist Mr. Cox? Er hat seinen Auftritt, ne? Und dann dachte ich nur so.
Das ist so eine gute Szene.
Dann dachte ich so, Alter, es ist genauso wie bei Bohemian Rhapsody, der Anfang, wo halt
vor
der Anfang.
Vor allem wird gesagt so, seien Sie ruhig, Dewey Cox denkt vor jedem Auftritt über sein ganzes Leben noch einmal nach. So gut. Ja, John C. Reilly hat auch gesagt, irgendwo, die hatten eigentlich vor, dieses Biopic-Thema mit diesem Walk Hard-Film zu begraben. Er meinte aber, das ist irgendwie so resistent, kriegst du nicht tot. Mhm. Geht ja mal weiter. Genau, und was ich noch sagen wollte, ey, 2004... Das war so ab. Wann kam der Film raus? War das
2004? Nee, ich glaube, der kam später raus, 2006 oder so.
Okay, aber von 2004 bis 2008 war im letzten Jahrzehnt absolutes Judd Apatow-Zeitalter.
Ja.
Weil er wirklich krasse Filme gemacht hat, ne? Und er hatte auch, das habe ich auch nochmal nachgelesen, in der Zeit so eine Macht in Hollywood, dass er diesen Film innerhalb von knapp 45 Minuten greenlitted hat. Also der hat den Film am Telefon gepitcht und innerhalb von 45 Minuten mehr oder weniger alle angerufen, dass der Film klar war, dass der gemacht wird.
Heißt das nicht greenlighten? Also gegreenlighted?
Gegreen, ja, aber gegreen.
Litten?
Greenlit. Greenlit. Gegreenlicked.
Ja, yeah, whatever.
Genau. Ja, und das war, er hatte eine ziemliche Power da. Und was ich dann auch nochmal gedacht habe, so diese Art von Film, ne? Mhm. Also der Film ist ja geschrieben, dass viele Gags im Schreiben ja schon klar waren.
Du meinst?
Danach gab es ja viele, ja, keine Ahnung, wie bei Anchorman. Also es werden Szenen um Gags herumgeschrieben.
So.
Ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so. Also ein bisschen wie bei, ganz krasses Beispiel ist jetzt Airplane.
Ja.
Damit hat es ja gestartet. Naked Gun und so weiter. Also, da wurden ja richtige Gags noch geschrieben und weißt du, was ich meine?
Ja, okay, jetzt weiß ich.
Mit den Tieren und so weiter. So, und irgendwie diese Art von Film, und da gab es ja noch die anderen Filme, hier Scary Movie 1, 2, 3,
ja,
und so weiter. Ja. Was ist denn da heutzutage eigentlich das Pendant dazu, zu dieser Art Film, weißt du?
Ja gut, ich glaube, in die Richtung geht halt auch Andy Samberg mit Brooklyn Nine-Nine, die Serie, und allgemein Andy Samberg, aber das geht ja auch wieder zurück zu Saturday Night Live. Also die Ecke, weißt du, die würde ich da jetzt mal einschätzen. Und dann aber natürlich auch die ganze Crew um Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill und so, die machen es halt auch noch. Aber so jetzt ein ganz aktuelles, brandaktuelles Beispiel fällt mir jetzt nicht ein. Ja,
der hatte ein Budget von 35 Millionen, der Film, ne? 35 Millionen Budget. Und das waren ja Kassenschlager. Was ist denn da heute am Start auf Netflix und so weiter? Ich habe keine Ahnung. Können wir wahrscheinlich jetzt auch nicht beantworten.
Ich habe doch gerade schon gesagt, dass mir nichts einfällt.
Ja, aber das ist ja
ich
gut.
Ich habe dir eine Antwort gegeben und dann sagst du so, ja, aber was ist denn jetzt aktuell? Ja, ich habe dir doch gerade erklärt.
Genau. Ja, aber um jetzt weiter dem Film nachzugehen, ja. Ich könnte jetzt hier so in das Trivia-Thema
einsteigen. Ich möchte nur mal ganz kurz auch an Anfang nochmal gehen. Also wie gesagt, am Anfang dachte ich direkt so, okay, Bohemian Rhapsody auch genauso, also dieses Biopic-Ding. Einmal komplett schon ganz am Anfang, die erste Minute schon komplett hops genommen. Dann kann man ja sagen, Dewey Cox erlebt ja auch einen schweren Schicksalsschlag. Direkt am Anfang spielt er ja mit seinem kleinen Bruder und die sind beide so 8 oder so und dabei halbiert der ihn zufällig.
Heute wird auf jeden Fall nichts Schlimmes passieren.
Heute ist der schönste Tag der Welt. Und dann spielen sie und dann, also er ist auch so dumm, erst spielen sie halt mit Klapperschlangen und so und machen nur gefährliche Dinge und dann spielen sie mit den Macheten des Vaters und dann halbiert
Spielen mit den Macheten des Vaters.
Und dann
wie gut
halbiert
ist denn
er, die, boah, halbiert er seinen Bruder. Ja. So richtig dumm. Also wirklich, ihr halbiert ihn. Und dann auch er so, boah, du hast mich halbiert, ich werde sterben. So richtig dumm. Und da habe ich auch...
Das ist aber schon fast ein bisschen albern.
Ja, deswegen, als ich den Anfang gesehen habe, habe ich auch gedacht, boah, ist das dumm. Aber dann halt, als der Film dann quasi gestartet hat, dass er seine Musikkarriere jetzt starten will, weil er halt doppelt so gut werden muss, weil er seinen Bruder getötet hat, ab da wurde dann der Humor richtig gut, wo ich dann dachte so, okay, zum Glück war nur der Anfang so richtig dumm. Also muss ich sagen, der Anfang war auch wirklich dumm, aber halt, wie gesagt, jeder hat halt sein Päckchen zu tragen als Musiker. Ray war blind.
Und er verliert ja auch seinen Geruchssinn.
Nachdem er seinen Bruder getötet hat,
verliert
er seinen Geruchssinn, oder Ray, habe ich doch gerade gesagt, verliert er seinen Geruchssinn. Und er auch so, Mom, ich kann nicht mehr riechen. Oh nein, du bist geruchsblind. Ey, das ist so dumm. Aber ja, das ist halt das Schicksal von Dewey Cox. Er kann nicht mehr riechen.
Und dann der Arzt auch so, wir hatten noch nie so einen schlimmen Fall von Halbierung. Wir können nichts machen.
Dann der Vater.
Lieber Arzt, sprechen Sie Deutsch! Was passiert mit ihm?
Wir sind Leute vom Land, wir verstehen das Ganze bla 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 nicht. Ja, willst du mal machen? Ja, okay. Geh mal in die Stadt und hol ein bisschen Joghurt. Ja, und dann, wie gesagt, lernt er Gitarre, indem er halt direkt Blues spielt. Das ist auch so dumm, ey.
Nein, aber das ist jetzt auch gut. Wir gehen jetzt einfach rein. Ja. So. Und dann, also mir kommt so vor, dass der Jake, wir brauchen jetzt den Namen von dem. Jake, wie heißt der denn? Der Regisseur, das muss man.
Ja, hab ich doch gerade geguckt, warte kurz. Jake Kasdan
und Judd Apatow saßen hundertprozentig am Set und haben gedacht, mit wie viel absurdem Scheiß kommen wir wirklich durch? Hundertprozentig. Weil dann geht's ja weiter, und das finde ich auch so gut, er ist in der Highschool, alles Kinder, alle so 12, genau.
Alle 14, und er auch.
Und seine Frau ist ja auch alt.
Das ist übrigens Kristen Wiig.
Die reden ja auch die ganze Zeit darüber.
Wusste ich gar nicht mehr, dass die hier mitspielt.
So, das ist meine 14-jährige Freundin.
Ich wusste gar nicht, dass Kristen Wiig da mitspielt.
Wer ist sie denn nochmal?
Sie ist auch bei Saturday Night Live gewesen und ist dann halt auch quasi berühmter geworden durch die Bridesmaid und so. Oder auch Ghostbusters hat die Leute mitgespielt. Also bei Saturday Night Live fand ich die immer klasse. Aber ich hatte gar nicht mehr am Schirm, dass sie da mitspielt. Ja, auf jeden Fall, das Witzige ist, was du gerade meintest, ist, dass die Mutter ja dann halt, wie gesagt, zu diesem Ball kommt und sagt so, da ist ja mein kleiner 14-jähriger Junge. Und immer wieder betont, wie alt die sind. Später sagt Kristen, später sagt Kristen Wiig auch, oh, ich bin deine 12-jährige Freundin.
Ja, vor allen Dingen sagt er dann auch die Szene danach, sie schon 2 Kinder, ist ja auch der Running Gag im Film, immer wenn sie Kinder kommt, hat sie 2 Kinder mehr auf dem Arm. Und er sagt dann ja auch irgendwann zu ihr 15. So, ich finde, ich mache mich nicht schlecht für einen 15-jährigen Vater mit 3 Kindern.
Ja.
Das ist so absurd.
Es wird sowieso die ganze Zeit, im ganzen Film wird immer wieder gesagt, wie alt sie dann sind. Sie sagt ja dann auch teilweise, ich bin eine 50-jährige Frau. Oder er sagt so, ich bin 71 Jahre alt. Dass sie immer wieder betont, wie alt sie sind.
Es wird ja auch betont im Film so, this is the beginning of a dark period. Also die sagen ja auch dann während des Films immer sozusagen, wenn ein neues Zeitalter für ihn anbricht, wird es betont.
Ja, man muss.
Das ist total krank.
Genau, man kann allgemein sagen, dass halt so im ganzen Film ja einfach er sehr viele Phasen durchlebt. Einmal halt natürlich hier Johnny Cash, dann ist er aber später auch irgendwie in die Bob Dylan-Richtung, dann trifft er ja später die Beatles, dann macht er auf einmal einen auf Monkees, dann auf einmal auf Disco, dann später hat er voll die Roy Orbison-Phase. Und. Brian Wilson von den Beach Boys wird auch verarscht. Also er hat jeder Song ist auch anders. Ist so gut.
John C. Reilly hat gesagt, das mache ich jetzt auf Englisch, das Zitat, Jake had the best line about it. He said, if you compress someone's entire life from when they're born until they die into a 2-hour movie, basically every time you open a door, you're in a new era. Und das ist ja genau in dem Film der Fall.
Deep.
Also jedes Mal, wenn der mehr oder weniger durch eine neue Tür durchgeht, ist es schon wieder weiter. Übrigens auch eine gute Szene. Wir sind dann ja, er ist aus der Highschool raus, glaube ich.
Ja, wir wollen jetzt ja nicht alles besprechen, aber da ist so geil, weil er dann ja, da weiß man auch schon sofort, in welche Richtung der Film geht. Er spielt ja dann so bei so einem Wettbewerb mit als 14-Jähriger mit seiner Band und die singen ja dann dieses Lied Take My Hand, ne? Your hand. Und dann auf einmal sofort alle Frauen fangen an zu tanzen. Und dann so der Priester, das ist Satansmusik. Irgendwer kotzt und auf einmal prügeln sich alle. Und später stehen sie als Lynchmob vor seinem Haus und so, von wegen so, das ist der Teufel. Er so, ja, was denn? Ich habe doch nur gesungen, dass ich deine Hand halten möchte. Ja, der Teufel hatte auch Hände.
Wir wissen genau, was das heißt.
Das ist so.
Nee, und dann kommt die Szene, die ja so ein bisschen Elvis-Verarsche ist, wo er dann Dean Martin, glaube ich, singt. Und genau, weil es ist dann so ein Produzent. Und seine Produzenten sind so nur Juden. Um den Gag auch noch mit reinzubringen, dass das ganze Plattenfirma-Imperium nur von Juden geleitet wird. Und dann hat er 15 Sekunden Zeit, einmal zu demonstrieren, was er für ein Lied selbst geschrieben hat.
Das ist dann auch so gut.
Und da muss ich so lachen.
Ja, weil?
So, alle gucken ihn so an und er so, ich führe euch. Und alle so, okay. Dann fängt er einfach an zu spielen und alle spielen mit und die anderen singen dann ja sogar mit.
Ja, das ist so geil geschauspielert von dem Bassisten, Sekunden. Der dann immer so mitsingt, aber so tut, als ob er so erraten würde, was er singt. Wir kennen den Song nicht. Und dann so, singen sie so mit, das ist super geil. Ja, das ist so gut. Und dann ist es sein Song, Walk Hard. Und das ist auch so geil. Dann,
ja, da kann ich auch.
Dann nimmt er den Song auf einmal wird er überall in Radios gespielt. Dieser Song ist der neue Hit, der wurde vor 30 Minuten aufgenommen. Dann im Radio gespielt und dann geht Dewey Cox raus an die frische Luft aus dem Studio und sofort kommen ganz viele Fans. Und ach, keine Ahnung, das ist jetzt echt nicht so witzig, wenn ich das erzähle.
Das ist immer witzig.
Ja, natürlich.
Das ist immer witzig. So, interessant zu wissen ist, also zu dem Film nochmal allgemein gesagt, die waren alle, die daran beteiligt waren, total all in. Also Judd Apatow, dann der Jake Scandalous-Summer, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Kasten.
Wer? Wie?
Jake Kasten.
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 Waren voll all in, haben auch gedacht, es gibt nur einen, der das spielen kann, der dieses schauspielerische
Talent hat.
Voll on point wiedergeben kann und das Talent hat und gleichzeitig auch singen kann und selber Gitarre spielt. Stimmt. Das ist John C. Reilly. John C. Reilly hat nur gearbeitet am Set, wurde gesagt, und der ist auch witzig, wird auch in diesem Interview da besprochen. Er ist auch ans Set gekommen und alle meinten so, ey, es ist nicht mehr John C. Reilly, es ist Dewey Cox. Also er war in Character.
Geil.
Und alle waren voll drin. So auch die Leute, die die Lieder geschrieben haben. Der hieß irgendwie Burn mit Nachnamen.
Ah, ja.
Ich nenne ihn einfach Burn.
Burn.
Burn, aber mit E. Und Der hat wohl mit irgendwie einem Kompagnon, haben die in so einem Best Western Hotel mit 10 Leuten die Lieder irgendwie komponiert. Okay. Und haben wirklich innerhalb von ein paar Monaten um die 100 Songs komponiert. Und waren volle Pulle, alle dahinter. Und irgendwann musste Judd Apatow denen auch sagen, so, ey, wir brauchen keine neuen Lieder mehr, wir müssen das jetzt fertigstellen hier. Die haben immer weiter produziert, weil das so Spaß gemacht hat und die so drin waren.
Ja, klar, du kannst ja einfach mega viel klauen, es ist ja sowieso alles geklaut. Und dann aber nur Scheißtexte drüber schreiben, das ist so gut.
Genau, und dann der eine von denen, also dieser, ich glaube, der hat irgendwie super viele Lieder geschrieben und dann gab es einen aus der Truppe, der hat einen Song geschrieben und das war Walk Hard. Oh. Und alle so, okay, du schreibst einen Song und der hat dann Walk Hard geschrieben, genau.
Nicht schlecht. Kommen wir mal zu dem Thema Drogen, weil das auch in dem Film dann so weitergeht. Ist nicht auch ein Running Gag in dem Film, den ich sehr gut finde, ist, dass halt da auch wie jeder Musiker, der berühmt geworden ist und der muss natürlich auch Drogen nehmen. Und da wird bei ihm natürlich von Anfang an so quasi erzählt, wie das bei ihm stattfindet. Und zwar, er entdeckt immer seinen Drummer, entdeckt er immer in einem Raum, kommt rein, was macht ihr hier? Und dann am Anfang sagt er ja, wir rauchen Gras, aber das ist nichts für dich. Und dann so, warum ist das nichts für mich? Und diese ganze Szene, warum er dann erklärt, ja, das macht nur gute Laune. Und
das
so.
Macht dich.
Aber verliere ich dann meinen Sex, meine Lust auf Sex? Nein, Sex wird nur noch besser.
Das klingt alles sehr teuer. Es ist die billigste Droge, ja, die du bekommen kannst.
Und dann geht das ja immer weiter mit Koks und Uppers and Downers und später LSD.
Bei Pillen sagt er ja so, wir nehmen Pillen. Das ist der nächste logische Schritt für dich.
Das ist so gut.
Oh Mann.
Und dann ist es nicht so geil, dass er zum ersten Mal halt so quasi in seiner ersten Drogenphase ist. Sind die ja alle einfach nackt auf seinem Hotelzimmer. Und die beste Szene ist dann einfach so vorweg so, dass auf einmal so, dass er sitzt auf dem Boden.
Der Penis.
Ja, er sitzt auf dem Boden und telefoniert mit seiner Frau und dann kommt auf einmal sein Roadie und man sieht einfach nur den Schwanz, der neben seinem Gesicht so steht. So, ey, weißt du, wo die Decken sind? Nein, weiß ich nicht.
Nee, weißt du, was der fragt?
Was fragt er?
Willst du noch eine Tasse Kaffee haben? Nee, und John C. Reilly meinte auch zu der Szene, dass es wohl nie wieder passieren wird, dass es einen One-Shot gibt mit dem Penis und ihm in einem Bild.
Das ist so gut.
Wird es wohl nie wieder geben. Genau. Und es ist einfach, ja, es ist sehr absurd. Aber was ich gemerkt habe, der Film ist ja nicht so quotable wie beispielsweise Anchorman. Weißt du?
Ja. Ja, ich habe mir schon ein paar Quotes aufgeschrieben, die ich halt während des Films gucken halt mir aufgeschrieben habe. Also da waren schon ein paar dabei, aber gut.
Ich fand den besten Quote übrigens so, ich kann dir deine Träume nicht erfüllen. Ich kann dir kein Haus aus Zuckerguss bauen. Die Sonne wird den Zucker schmelzen und alles wird zusammenbrechen. Sowas fand ich, das ist auch so absurd.
Ich habe noch aufgeschrieben.
Sorry, liebe ZuhörerInnen. Wir quoten jetzt natürlich hier und wer den Film nicht gesehen hat, das ist dann schwer. Aber,
ja, aber gut, aber zum Beispiel mein Zitat, was ich jetzt rausgesucht habe, ist: Nimm ruhig die Kinder, aber nicht meinen Schimpansen.
Ey, das war auch in diesem, was ich dir geschickt habe, drin, dass die dann meinten am Set: Es gibt keinen in der Welt, der so etwas so gut spielen kann wie John C. Reilly, weil er sagt ja: Dich brauche ich nicht, du bist ein Baby. Aber dann meint er so richtig ernst, ich anscheinend so mit halb Tränen in den Augen so, aber den Schimpansen bekommst du nicht.
Ja, das ist so gut. Das
ist einfach so krank. Ja, ansonsten, wo sind wir jetzt ganz grob im Film? Er ist jetzt berühmt.
Er ist berühmt.
Wie geht's weiter mit den Drogen?
Also quasi er hat ja seine neue Freundin kennengelernt, die halt
mit einem Riesenkreuz, sie ein Riesenkreuz trägt.
Mit einem Riesenausschnitt und das Kreuz hängt immer dazwischen. und sie ist natürlich komplett komplett Johnny Cash und hier, wie heißt es nochmal, Mary Sue? Nee, Quatsch.
Ich habe keine Ahnung.
Na, auf jeden Fall, die Geschichte wird da erzählt und dann lässt die Frau sich ja scheiden und deswegen auch die Kinder und du einen Schimpansen. Und da sind wir gerade, dass er halt quasi sie ja dann auch quasi verloren hat irgendwie, weil er ja verheiratet war. Und jetzt ist er gerade in so einer Drogenphase. Also in der Drogen, in dieser Roy Orbison-Phase ist er gerade.
Nee, genau, in der Guilty as, er meint dann so, Guilty as Charge.
Ja, dann
und dann super Lied.
Super Lied.
Ich finde die Lieder, wir müssen über die Lieder sprechen, die Lieder sind super gut.
Deswegen, ich so gut. Würde auch jedem einfach nur empfehlen, nicht nur den Film zu gucken, oder sondern auch nochmal die Lieder zu hören, weil einmal das Johnny Cash Lied ist mega gut, das Guilty as Charged Lied ist einfach mega geil, auch der Bob Dylan Song ist super.
I don't care about what everybody's, what everyone think, scheiße.
I'm guilty as charged.
I drink. Der ist auf jeden Fall witzig.
Ja, witzig. Dann sagt er auch zu deinem, dann ist er eine ganze Zeit nur am Rumhuren quasi mit verschiedenen Frauen und dann nach dem Konzert gehen sie so von der Bühne und dann sagt er zu seinem Gitarristen so, ey, ich finde deine Frau besser, lass mal tauschen. Und dann so, Dewey, das ist meine Frau. Ja, und das ist Katie. Und dann geht er einfach weg. Und dann wird er ihm auch immer nur vorgeworfen, du hast mit meiner Frau geschlafen. Und der Bassist sagt dann ja auch später, du hast sogar mit mir geschlafen. Und das hat mich 10 Jahre lang voll den Verstand gekostet. Sehr verwirrt.
Nee, und dazu kann man auch was sagen. Da sagt nämlich der Drummer, der Schwarze, dann irgendwie, und du hast niemals für die Drogen bezahlt.
Ja,
und dann geht es ja nochmal rum und dann sagt er das einfach nochmal.
Immer nur der
Drummer. Du hast niemals für die Drogen bezahlt. Es ist immer der Drummer.
Geil ist auch dann, wie er auf Entzug geht. Wo er dann.
Ey, das ist so witzig.
Dann immer so, mir ist so kalt, Wir brauchen mehr Wolldecken. Oh mein Gott, mir ist so heiß. Wir brauchen weniger Wolldecken.
Lieber Arzt, wir brauchen mehr Decken und weniger Decken. Und dann der Arzt sagt so richtig ernst, ich fürchte, Sie haben recht. Das ist so absurd. Ja, und dann wacht er doch irgendwie auch in so einer Wanne auf? Oder ist das erst hinterher, wo der so eine Elektroschocktherapie macht? Wo ist das mit Jonah Hill?
Ach ja, stimmt. Dann, das kommt später. Er macht dann nochmal Therapie.
Er macht Therapie und dann liegt er da in der Badewanne. Und dann kommt erst der kleine Sohn so. Oh, und dann so Jonah Hill so im Blick. Was guckst du so? Das ist echt witzig.
Ja,
übrigens auch Cameo von Jack White. Am Anfang.
Stimmt, ja. Ne? Ja, und als der Typ Elvis. Von Malcolm mittendrin, der Malcolm, der spielt ja Buddy Holly.
Als Buddy Holly.
Und erwähnt in jedem Satz, dass er Buddy Holly ist. Und es ist so witzig. Ja, und später, beste Cameo dann für mich, später ist einfach die Beatles, als sie zusammen in Indien sind, Jack Black als Paul McCartney, Jason Schwartzman als Ringo Starr, Paul Rudd als John Lennon und Justin Long als George Harrison. Und einfach nur Jason Schwartzman und Justin Long, also Ringo und George, einfach die ganze Zeit nur so, wir wollen auch mal ein paar Songs mit auf die Platte nehmen und so. Und dann und Ringo sagt dann auch so, ich habe ein Lied geschrieben über einen Oktopus. Und Jack Black und so, alle sehen relativ realistisch aus, außer Jack Black ist einfach Paul McCartney und das ist so geil. Und er sagt halt die ganze Zeit so, ich bin Paul McCartney, ich bin der Boss der Beatles.
Der Film nimmt sich auf jeden Fall an keiner Stelle ernst. Ja. An keiner einzigen Stelle.
Einmal.
Also okay, macht Anchorman auch nicht, aber der Film ist so absurd, weiß aber, dass der Film absurd ist, ist deswegen aber so genial, finde ich. Also ich kann es schwer beschreiben.
Ja, dann ist er ja die ganze Zeit so auf LSD und ist dann auch ein bisschen hängen geblieben. Dann kommt ja so Brian Wilson von den Beach Boys ins Spiel. Und dann kommt ja sein Musikmanager an und sagt so, wo ist Dewey Cox? Und dann so, er ist schon seit 4 Tagen auf dem Trampolin.
Und schreibt an einem Lied.
Und dann macht er wirklich diesen...
Genau, der ist auch...
Oh Mann, ey.
Also Black Sheep ist auch wirklich mit Abstand mein Lieblingssong, kann man sagen, von allen.
Ja.
Neben dem Bob Dylan Song, da kommen wir gleich nochmal vielleicht drauf zurück. Ja. Aber Black Sheep auch, ich finde diese ganze, wenn man jetzt sich Lieblingsszenen aus dem Film raussuchen müsste, finde ich die Beach Boys... Ära eigentlich schon ganz witzig.
Ja, und da kommt es ja dann auch zu dem großen...
Brauchen mehr Elefanten. Nee, wir brauchen 50.000 Didgeridoos.
Wir müssen mehr Aborigines reinholen. Und dann da kommt ja dann noch der Streit, weil der halt wie Brian Wilson halt und euch dann irgendwie daran zugrunde geht, dass er den Song nicht fertig kriegt. Und dann streiten sie sich und dann so... Und dann sagt ja auch einer von wegen, du bezahlst den Affen besser als mich. Ich musste den Affen sogar um Geld anpumpen. Da habe ich noch eine Frage. Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
Ja, ich würde auch gerne mal wirklich eine kleine Pause machen. Das ist mir zu viel hier gerade.
Okay, alles klar. Bis gleich.
Zu viel Emotionen.
Wie machen wir es? Sollte ich vielleicht eine Pause machen?
Und was denn?
Lass mal ganz kurz Pause innehalten, dann treffen wir zurück, oder ist das zu kompliziert?
Lass jetzt einfach wieder reingehen.
Ja, warum machen wir denn eine Pause? Für die Hörer, ja, oder was? Ist das so?
Ich dachte, das wäre der Sinn, okay, der Sache.
Ist das nicht eine... Nee, das ist eher eine Pause für die Leute, die hier arbeiten und den Podcast.
Ja, klar. Ja, das ist doch genau, für die Leute, die hören.
Aber,
ich schneide das jetzt auch nicht raus, ich lasse es einfach laufen.
Ich lasse es einfach laufen. Okay, wir gehen wieder rein.
Ja, hallo, hallo, hallo.
Hallo, liebe Leute, das war eine tolle Pause.
Das ist wirklich
drin. Wir sind wieder da. Du lass das drin. Ich habe dir letztes Mal schon gesagt, du schneidest viel zu viel. Wenn ihr wüsstet, was wir alles rausschneiden. Mein
ja,
Gott.
Ich habe auch schon wieder ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall rausschneiden werde hier. Ich habe eine Frage an dich.
Was denn? Ja.
Macht der, also bezieht sich das die Szene, wo er dann halt irgendwie halbnackt durch die Straßen läuft und unter anderem ein Polizeiauto durch die Gegend wirft?
Alter, ich habe keine Ahnung.
Macht er da irgendwen nach?
Das hab ich auch nicht verstanden. Nein, weißt du, das habe ich auch irgendwo gelesen in den Tiefen des Internets. Also Judd Apatow ist dafür bekannt, dass er super viel dreht. Also auch Szenen, die jetzt nicht so richtig da reinpassen. Und ich glaube, es gibt irgendwo einen Judd Apatow-Cut, den würde ich so gerne sehen, was da alles noch gefilmt worden ist. Es gibt irgendwo doch auch eine Szene, wo der ist ja in eine Schießerei verwickelt oder so.
Ach, das kommt dann später in diesen Sequenzen. Zum Schluss wird da eine Szene gezeigt, wo
genau,
auf einmal der Bassist auch
stirbt. Da stirbt ja auch der Bassist.
Aber dann wieder
ist der
Schnitt,
Bassist aber wieder
dann
da.
Wieder Schnitt, wie der Bassist auf der Bühne ist. So. Das ist so gut.
Genau, und ich glaube, die haben sehr viel gedreht, die hatten auch super viel Spaß beim Dreh.
Ja, das kannst du mir nicht erzählen.
Ja, also, das sagen die auch in den Interviews die ganze Zeit. Die meinen, dass wir auch während der Drehpausen hätten die so viel Spaß gehabt. Und John C. Reilly hat nochmal gesagt, er ist total der Kostümtyp, das heißt, wenn er irgendwie ein Kostüm schlüpft oder so, dann kann der besser drin arbeiten. Das wäre für ihn ein Himmel gewesen, weil jeden Tag neue Kostüme, hier, du bist Bob Dylan, du bist was auch immer. Und die hatten, glaube ich, echt Spaß. Und die Kostümbildner haben auch wirklich, das muss man auch mal sagen, das ist ja nicht so ein Film, der so Billo-mäßig gemacht wurde mit billigen Kostümen und so, die haben echt drauf Wert gelegt, dass das wirklich alles original aus der Zeit stammt, auch die Instrumente und so weiter.
Ach so, ne, voll übertrieben, das war ja nur, weil sie halt so viel Geld zur Verfügung hatten. Weil da, also
35 Millionen.
Also in dieser Art Film macht es nicht so viel Sinn, dass man da wirklich gucken muss, war die Gitarre damals schon wirklich auf dem Markt, ne? So, also. Aber hey, da ist dann halt das ganze Geld hingeflossen wahrscheinlich. Aber für Hardcore-Fans, ja. Ich habe auch eben gesehen, dass die Kinofassung dauert 96 Minuten und der Extended Cut 120, also.
Es gibt einen Extended Cut?
Also, ja, es gibt.
Den muss ich mir.
Ja, deswegen. Weil du das gerade erzählt hast, von wegen, das hat mehr. Du hast auch einen Judd Apatow Cut genannt, oder nicht?
Ja, also habe ich jetzt gedacht, dass es den gibt. Ja,
gibt es
anscheinend. Dass es den wirklich gibt. Aber ich habe den Film gekauft.
Ich habe den, ausgesehen und da waren einfach nur 96 Minuten und. Deswegen, ich habe auch keine Ahnung, was für Szenen dann in den 20 Minuten noch dazukommen. 20 Minuten?
Ja, er meinte auch noch mal, John C. Reilly, als er die Dylan-Phase hatte, das wäre seine Lieblingsphase gewesen, weil er wirklich wohl so wieder in Character war, dass er wirklich berührt war von dem Song, im Sinne von, dass du ein Publikum erreichen kannst, ohne dass der Song irgendwie Sinn macht. Er singt ja irgendwie And the Three-Eyed
Monkey
yeah. with a Toast with a Toaster, was auch immer.
Ja, und Let Me Hold You Little Man, genau. Wo er dann den Song singt über die Kleinwüchsigen.
Alter, das ist auch genau, wir können immer über die Kleinwüchsigen. Ich habe überlegt, irgendwas für die Welt zu machen. Ich muss den Menschen helfen. Let me hold you with a man.
Ja, dann singt er doch von wegen so, let me hold you little man. Und so, dass der Hund dir nicht mehr ins Gesicht pinkeln kann oder so. Das ist so durch. Und dann sind ja auch die Short Power. Also anstatt Black Power sind dann die Kleinwüchsigen, genau, die da stehen mit so einem Plakat Short Power und auch die Faust in die Hand halten und so. Alles auch übrigens in Schwarz-Weiß gedreht. Also die Bob Dylan-Phase ist komplett in Schwarz-Weiß. Und dann auch die Mitglieder der Band ja auch so, was singt der da? Ich habe keine Ahnung, wovon er singt. Und dann so, Mann, Leute, das ist richtig deep. Ah ja.
Nee, und dann, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, der Typ, der zuständig war für die Gitarren in dem Film und so weiter,
okay,
wäre dann zu ihm gekommen und so, hier, der Song, den du spielen musst, der ist mit Capodasta. Und dann hat John C. Reilly in Character, der war wohl anscheinend wirklich immer so ein bisschen in Character, mhm, wenn er auf dem Set war. Dewey nimmt kein Capo. Also dann haben die das umgeschrieben, dass er kein Capo nimmt.
Okay,
weil also Dewey kein Capo nimmt.
Total übertrieben. Macht überhaupt keinen Sinn.
Hier, Dewey don't do Capo.
Dewey don't do Capo.
Voll gut. Ja, wo sind wir jetzt? Also Bob Dylan, dann hatten wir jetzt Beach Boys, jetzt geht's weiter.
Ja, dann hat er diese Disco-Phase gehabt und dann jetzt
eigene Fernsehserie,
ja, ja,
auch so David Bowie verarsche.
Ja, auch, aber halt auch, glaube ich, eine Anlehnung an die Monkees, oder nicht? Die hatten ja auch eine eigene Show gehabt.
Ach, stimmt. Ja, ja, Eric, du kommst mit den Anlehnungen aber auch gar nicht hinterher.
So, ey, und dann ist es ja auch so geil, dann zieht er sich ja quasi zurück, nachdem er einmal so verrückt geworden ist und hat dann mittlerweile 22 Kinder. Auch so dumm, weil er gar nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist und er aber immer mehr Kinder kriegt.
Das Kind kommt einfach ans Fenster. Auf einmal ist das Kind da so, hey Dad, lass mal Baseball spielen.
Ja, dann werfen sich Bälle so zu und dann so, wie viele Geschwister hast du jetzt überhaupt? Wir sind insgesamt 22. Und dann er so, ja, das dauert lange. Und dann wirft er einfach mit allen immer Baseball. Und dann ist er auch immer so schlecht. Dann ist einmal ein asiatischer Junge oder sowas dabei. Und dann der Dewey Cox dann auch so, bist du wirklich von mir? So richtig dumm. Und dann wird er ja immer älter. Und dann unterrichtet er die Kinder ja auf einmal auch zu Hause und macht mit denen Musik und sowas. Ist das dann auch eine Anspielung jetzt auch? Also bei uns wäre das ja dann typisch Caddy Family. Aber gab es sowas auch in Amerika? Also wurde da.
Ja, ist das nicht bezogen auf, keine Ahnung, ist das nicht bezogen auf Johnny Cash?
Nee, ne? Hat der später auch so viel mit seinen Kindern gemacht?
Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach nur. Es ist, obwohl, es ist, glaube ich, irgendeine Referenz, hundertprozentig. Ja,
Pro,
aber keine Ahnung.
Ich glaube ja nicht an die Kelly Family, deswegen. Naja, auf jeden Fall.
Sind so viele Referenzen drin. Ich habe auch erstmal gecheckt, dass die Referenz mit dem Affen und mit der Giraffe, es geht ja auch an Michael Jackson.
Das ja, gut, das ist. Ja, das ja, mit dem Affen, das war mir aber relativ schnell klar.
Obwohl Elvis hatte auch einen Affen, glaube ich.
Der stimmt, der hat auch Nashörner oder sowas gehabt, ne? Nee, das war so ein Plattenlabel. Fuck, Reno Records. Scheiße. Ja, aber jetzt kriegt er ja sein, da jetzt vereint er sich mit seiner Familie und dann seine Frau, also seine zweite Frau, will auch wieder was mit ihm zu tun haben. Und dann passiert ja das.
Hat er seinen Vater auch getötet?
Ja, stimmt, der hat seinen Vater noch. Sein Vater hat ja sich selbst getötet.
Nee, er hat sich selber getötet.
Weil er ihn töten
wollte.
Dann
sagt der Vater so: Ich hätte niemals gedacht, ich habe dein ganzes Leben, habe ich mich vorbereitet, dich umzubringen mit einer Machete. Ja. Genau, das fand ich auch, da muss ich auch laut lachen. Als er in die Scheune reinkommt, wo der Vater ist, singt der Vater vor sich hin so: Der falsche Junge ist tot. Der falsche Junge ist tot. Dad? Ah, du bist es. Und dann so, okay. Und dann so, jetzt kämpfen wir es aus. Und dann cuttet er sich in die Hälfte. Und dann so, ich hätte niemals gedacht, dass das so einfach ist. Ich liebe. Und dann so kippt er ja um. Dann so, was, Dad? Was wolltest du sagen? Dann kippt er auch noch so die Beine um. Ja, ja.
Und dann ist später in die letzte Szene, dann wird ja auch nochmal gezeigt, wie er und sein halbierter Vater zusammen Gitarre spielen.
Was?
Ja, zum Schluss, bei dem letzten Song, den er spielt, da kommen wir jetzt ja zu gleich.
Ja, okay, dann lass mal da bleiben. Der letzte Song heißt doch, das habe ich mir aufgeschrieben.
Beautiful Ride, oder nicht?
A Beautiful Ride, wo Judd Apatow nochmal sagte so, ey, das müsstest du eigentlich wissen, Fiete, ja, dass Miley Cyrus einen Song irgendwann hatte, der genauso ist wie Beautiful Ride.
Beautiful Ride.
Beautiful Ride. A year or two later, ride. Miley Cyrus had a huge hit with a song called The Climb, which is a great song, but it sounds exactly like Beautiful Ride.
Okay, den Namen habe ich nie gehört.
Auf jeden Fall kriegt John C. Reilly immer noch E-Mails und so weiter, dass sie sagen so, ey, danke Dewey, die nennen ihn auch immer Dewey dann. So, danke Dewey, dass du Beautiful Ride gemacht hast, weil ich, wenn es mir schlecht geht, höre ich mir den Song an und mir geht's gut, weil das ist ja wirklich,
ja,
das ist echt ein hell of a Song.
Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe Gänsehaut bei dem Song, bekommen zum Schluss. Ja, kurze Einleitung, gut. Er kriegt ja quasi er wird ja in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und Eddie Vedder von Pearl Jam hält ja die Laudatio auf Dewey Cox. Und auch Method Man rappt auch vorher irgendwie einen Song, so richtig geil. Und
ist er nicht Ghostface Killer oder so auch noch bei?
Ich glaube, der hat zu der Zeit, glaube ich, nicht mehr gelebt.
Habe ich irgendwo gelesen. Ich habe keine Ahnung.
Das ist auch nicht mehr. Na, auf jeden Fall, und dann hat er, dafür hat er jetzt seinen Song geschrieben, A Beautiful Ride, um halt auf sein Leben zurückzugucken und so. Und dann, wie gesagt, dann spielen sie diesen Song und der Song ist halt wirklich gut und dann machen die halt die ganze Zeit Rückblenden auf sein Leben und dann wird auch nochmal der Schwanz gezeigt und so. Das ist so, so, so dumm. und dann unter anderem halt auch die Szene, wo dann der eine Typ erschossen wird und er mit seinem Vater Gitarre spielt und so. Und alles so, also du lachst dich kaputt. Dann die Szene, wo er halt selbst das Kind raus, also er, der Arzt ist quasi, der das Kind gebärt bei, bei seinem Drummer und so. Und dann ist es Babe.
Ja, also, ich glaube, das ist der Judd Apatow Cut.
Ja, wo, glaub, diese Szenen, diese Szenen wurden dann halt ausführlicher geschrieben und immer nur so in Rückblenden dann gezeigt, wo ich mir dann denke so, Alter, was sind das denn dann für
total
Episoden dazwischen?
Ja, ich verstehe auch nicht, diese eine Szene, wo der nackt durch die Straße läuft, wirklich so, ne?
Ja.
Habe ich wirklich gedacht, dann kommen die Bullen hinterher, über er wie so King Kong und geht aufs Dach.
Genau, das ist voll King Kong.
So, ich bin unbesiegbar.
Genau, das ist voll King Kong.
Und ist dann im Knast.
Und
ich habe keine Ahnung. Ey.
Ist das einfach,
oder war das irgendwie Jim Morrison verarsche oder so? Ich habe keine Ahnung.
Ach so, dann so.
Ich glaube nicht.
Zwischendurch ja auch so. Wo ist Dewey? Ach, er hängt da mit diesem Hippie-Typen namens Charles Manson so rum. So. Alle werden verarscht, ey.
Alle werden verarscht, ja. Und er stirbt er nicht auch? Ich habe jetzt, ich muss ehrlich sagen, das Ende nicht mehr ganz so richtig mitbekommen. Er stirbt ja nicht auch, während er das Lied singt?
Nein, das ist so, dann auch so geil geschnitten. Einfach nur so, dann das Lied ist zu Ende, alle applaudieren, er macht so ganz geil seine Gitarre so weg, reckt die Faust in die Luft, dann so Standbild und dann so Dewey Cox starb 3 Minuten nach seinem Auftritt und das nächste Bild ist einfach nur ein weiteres Standbild, wie er sich ans Herz fasst.
Oh Gott.
Und dann so, wieder drunter auch so Dewey Cox 1900 bla bla bis 2007 oder so. So, und jetzt kommt das Geile, ganz letzte Ende. Weil dann ist der Film ja vorbei und der Abspann läuft. Und ich dachte mir so, komm, ich guck mal, was doch kommt. Ob was kommt, ne? Ah, da kommt noch was.
Okay.
Weißt du, was da kommt?
Okay.
Das ist dann einfach, eine Aufnahme von John C. Reilly als Dewey Cox, nur ein bisschen anders geschminkt, ja? Wie er halt auch nochmal Walk Hard singt, auch ein bisschen anders, brüchiger, ja? Und dann steht daneben The Real Dewey Cox. Der wahre Dewey Cox mit 72 in Kalifornien, Los Angeles, bei einem Auftritt. Dann haben die einfach für 10 Sekunden einen Auftritt von ihm so nur ein bisschen anders gedreht und sagen, das ist der wahre Dewey Cox.
Boah, das ist genial. Das ist ja total genial.
Das ist super genial.
Nee, aber wir halten nochmal fest, so, also 35 Millionen Budget. Weißt du, wie viel er eingespielt hat? 20 Millionen.
Hammer.
Also totaler Flop an den Kassen, ne? Totaler Flop. Und da wurden die Interviews auch witzig, weil da hat Judd Apatow auch gesagt, es gibt anscheinend, also er hat einen Anruf bekommen für die ersten Einspielergebnisse vom Wochenende. Und mittlerweile ist ein Running Gag in seiner Familie, dass seine Tochter ihn immer fragt, Papa, bist du so traurig, wie an dem Wochenende, als du den Anruf bekommen hattest, dass die nur 20 Millionen, irgendwie, also dass der Film so schlecht war.
Scheiße, ja.
Sind alle komplett am Boden gewesen. Und auch John C. Reilly meinte, wenn er Bilder sich anguckt von der Zeit, weil er hat sich wirklich persönlich verantwortlich gefühlt für den, wie sagt man?
Misserfolg.
Für den Misserfolg. Mhm. Für den Misserfolg, dass seine, es gibt Bilder von ihm, wo er irgendwie in so einem Pyjama ist oder so und seine Töchter lachen in die Kamera und er ist wirklich total depressiv und er hätte wirklich erstmal ein Jahr gebraucht, um da rauszukommen.
Okay.
Weil das ja wirklich ein Flop war und alle haben damit gerechnet, deswegen, es haben ja auch alle mitgespielt, ne? Und alle waren voll all in und alle waren voll dabei, dass der Film hundertprozentig funktioniert. Vor allen Dingen, der John C. Reilly hat ja noch eine 7-Tage eine 7-Städte-Tour gemacht zur Veröffentlichung.
Als Dewey Cox. Hier,
Dewey Cox and the Hard Walkers Cox Above America. So, mit einem Privatjet sind die geflogen, steht auch da drin.
Alter.
Und die waren alle voll all in und es hat echt nicht geklappt.
Besonders hat er auch voll
mittlerweile
die Kritiken
bekommen,
mehr
und mehr. Ja, genau wie Spinal Tap und so weiter. Mittlerweile wird es mehr und mehr ein Kultklassiker. Mhm. Also er wird auch oftmals, vor allen Dingen von Musikern, angesprochen als Dewey Cox, weil die nicht raffen, dass er ein Schauspieler ist.
Okay.
Ich weiß Spinal Tap. Ah, genau, der meinte auch einer von den Eagles, der bei einem Lakers-Spiel gewesen, hinter ihm meinte so, hey Dewey, what's up? Total dumm, ja. Und er kriegt immer noch viel Zuspruch für diese, für Dewey Cox. Er hat ja diese Figur erschaffen, ey.
Hammer.
Ja. Dewey fucking Cox.
Das ist wirklich witzig.
Ja,
also ich habe, ich glaube, den Film erst zum zweiten Mal jetzt gesehen. Und also das war echt, hätte ich nicht gedacht, dass der Film mich nochmal so umhaut.
Total. Ja. So, und was wollte ich noch abschließend sagen? Nee, das mit den Eagles wollte ich noch sagen. Genau. Auf jeden Fall ein gutes Beispiel für einen Film, der erst nach und nach jetzt wirklich auch eine Fangemeinde, in der Fangemeinde wächst. Aber die anderen Filme, die dann kamen, auch Step Brothers und so weiter, waren ja voll die. Die sind ja durch die Decke gegangen.
Ja, weil Will Ferrell war, glaube ich, halt genau. Immer ein größerer Publikumsmagnet als sonst die Ridey damals.
Ja, aber der Film kam auch raus während dieses Streiks, Drehbuchstreik gab es doch da irgendwie in Amerika. Quantum of Solace kam doch dann auch raus.
Ja gut, aber hat das denn irgendwas dann mit den Verkaufszahlen?
Ja, steht hier.
Ja.
It was during the writer's strike that year that the movie was coming out, so talk shows were all down. Hä?
Ach, du meinst Werbung dafür oder was?
Anscheinend. Ja genau, und es wird auch beschrieben, so viele haben nicht gecheckt, dass das ein Schauspieler ist. Also viele dachten, das wäre wirklich ein Musiker.
Hä?
Also wieder ein Biopic über einen Musiker.
Ach so, ja gut, okay. Ich meine, aber
den Film
halt
musste man erklären.
Hat ja schon vorher halt großen Film auch schon mitgespielt.
Ja, ja.
Also ich habe auch eben schon gesehen, er hat ja sogar bei mein Lieblings-Tom Cruise-Film mitgespielt. Tage des Donners hat er mitgespielt.
Ja, kann sein.
Boogie Nights auch, Magnolia.
Magnolia, ja klar, aber trotzdem weißt du, wie es läuft.
Ja, die Leute halt, ne?
Die Leute.
Ja.
Auf jeden Fall fand ich den Film sehr erfrischend. Ich werde ihn jetzt jährlich einmal schauen.
Ja.
Habe ich so für mich beschlossen. Es wird ein neuer Weihnachtsfilm. Habe ich jetzt einfach so beschlossen.
Okay.
Und, also ohne Grund. Und jetzt mal abschließend deine Lieblingsszene im Film, wo du wirklich am meisten Spaß oder deine Lieblingsära vom Film?
Meine Lieblingsära? Boah.
Ja, oder Szene, wo du, die du am besten fandst.
Ja, schon die Orbison-Phase, glaube ich.
Okay.
Ja, weil das einfach so dumm ist. Also einfach ist da der Style so gut. Und dann ist ihm einfach alles egal. Keine Ahnung, ist es schwierig zu sagen.
Ja, die Guilty as Charge Phase ist am besten eigentlich, ne? Finde ich auch.
Ja.
Walk Hard, meine lieben Leute.
Hört euch den Soundtrack
an. Ein geheimer Tipp.
Guckt den Film an.
Ohne diesen Film auch nicht die Volley-Band, ne? Nicht so, wie sie wäre.
Was?
Wäre. Volley. Wir haben den Soundtrack doch gehört.
Ja.
Jetzt willst du wieder rausschneiden, oder was?
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Ja, ich will nur noch mal sagen, der hat ja auch, das war ja auch so ein kleiner Mini-Running-Gag bei uns in unserer ersten Band.
Ach so. Ja. Wir haben es einmal auf Tour gehört, das Album.
Nee. Erstmal beim ersten Abend.
Jetzt.
Und dann auf Tour. Wir haben es beim ersten Abend durchgehend gehört, auf Repeat.
Okay. Ja, also der Film verbindet.
Kann sich niemand daran erinnern.
Ja, das war die Roy Orbison-Phase.
Oder was?
Der Film verbindet also viel mehr mit uns, als wir dachten.
Ja, es ist eine Mischung aus Musik, Film. Musik ist uns wichtig, uns allen wichtig, ein bisschen zumindest.
Musik ist unser Leben.
Einer guten Slapstick-Comedy.
Deswegen lassen wir uns auch schön, haben wir uns auch schön beide Notenschlüssel hinters Ohr tätowieren lassen, um auszudrücken.
Nee, ich hätte so gern Dewey Cox Tattoo. Boah, das wäre so geil.
Und dann so irgendwann triffst du John C. Reilly wirklich und dann hebst du so dein T-Shirt hoch, so Dewey. Ich hab dich.
Das gibt's hundertprozentig.
Ja, natürlich. Ich google jetzt Dewey Cox.
Ich habe jetzt auch hier gerade, es ist so gut, ich habe hier gerade meine Notizen auf. Der ist einfach eher einmal als Roy Orbison, so richtig immer voll ernst. Dann ist ein Bild hier, das sieht ja ein bisschen aus wie Mischung aus und kannst du rauspiepen, wo er, da hält er so ein Schaf einfach so ein Mikro an den Mund, so richtig ernst.
Geil.
Ja, dann hier nochmal mit Darlene, so heißt sie im Film.
Stimmt.
Genau, und dann nochmal mit dem Buddy Holly.
Gott. Das ist so witzig. Es gibt übrigens nicht so viele Dewey Cox Tattoos, aber es gibt halt Tattoo von wegen, wo halt Walk Hard auf beiden Fingerknöcheln steht. Walk Hard.
Ah, ja, ja.
Hart, hart, hart.
Irgendwie auch in der deutschen Synchro nochmal vielleicht abschließend gesagt, ein bisschen komisch, da sagt er so, volles Rohr.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Was sagt er denn da auf Englisch?
Ich dachte auch so, hä? Ja, walk hard.
Aber das war doch gar kein
da
Sinn.
Da kommt dann der Text her. Ja, und dann sagt er auf Deutsch, volles Rohr. Volles Rohr. Bisschen strange.
Ja, ich konnte bei Amazon Prime auch nur die deutsche Version, also die, ich habe ihn ausgeliehen und dann dachte ich, ich könnte halt im Video selber switchen, die Sprache. Aber nö, ging nicht.
Okay.
Gut.
So, ich steige jetzt in die Badewanne, da freue ich mich drauf.
Das ist sehr schön.
Und wir schauen mal, was wir als nächstes machen. Wir haben ja schon Ideen, sagen wir aber nicht. Und ansonsten wünsche ich allen hier eine schöne Woche, egal wann der ausgestrahlt wird hier.
Richtig, genau.
Wir probieren dran zu bleiben.
Ich bedanke mich bei dir, bedanke mich bei unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn ihr mir schreiben wollt, schreibt mir einfach auf Twitter. Einfach @fiete_. Kann man sich ganz leicht merken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.
The wrong kid died.